selbst in das Herz kommt. Das ist die höchste Würde des Menschen. Du hast so viel in dir gelegt bekommen von Gott, dass die ganze Welt das nicht ausfüllen kann. Und als dieser Sündenfall passiert ist, die größte Katastrophe dieser Welt, da hat der Mensch diese Ebenbildlichkeit verloren. Man sieht noch einiges von dem Schöpfer in dem Geschöpf, aber durch die Sünde sehr entstellt. Geschwister, wir müssen uns mal überlegen, seit dem Sündenfall bis heute gab es außer Jesus nie mehr einen Menschen, der wirklich im Ebenbild Gottes war. Und einmal im Himmel wird eine unzählbare Schar sein, die völlig zum Ebenbild Gottes da ist. Das allein wird schon den Himmel schön machen. Wir werden erst in der Ewigkeit das erste Mal Mensch sein, so wie Gott es sich vorgestellt hat. Und er lässt uns hier auf dieser Erde in diesem Kampf, in dem du auch stehst. Keiner von uns geht durch die Erde und durch diese Erde ohne Leid. Und wir fragen uns immer wieder, warum? Warum? Und um das etwas besser zu verstehen, möchte ich mit uns heute das Buch Hiob so ein bisschen beleuchten. Deswegen bin ich heute ein bisschen früher angefangen, weil 42 Kapitel mit so einem Inhalt, da braucht man eigentlich eine Predigtreihe. Aber Gott hat es mir aufs Herz gelegt und ich möchte mit seiner Hilfe in einer Stunde uns ein wenig Licht geben mit seiner Gnade. Vielleicht so ein paar Eckdaten. Der Name Hiob, da gibt es unterschiedliche Bedeutungen. Die wahrscheinlichste Bedeutung des Namens Hiob heißt Umkehr oder Erneuerung. Das ist die wahrscheinlichste Wortbedeutung von dem Wort. Der Verfasser selbst, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Manche sagen Hiob selbst, manche sagen Mose, Salomo. Vielleicht ist auch dort am wahrscheinlichsten Mose, der das aufgeschrieben hat, später. Hiob selbst wird in der Bibel nicht nur in Hiob erwähnt, sondern zum Beispiel auch in Hesekiel 14 und in Daniel, in Jakobus 5. Das heißt, die Bibel bestätigt, dass es diesen Mann wirklich gab. Auch das Land Uz ist eine Stadt, die bekannt ist, auch von der Archäologie. Es ist Wirklichkeit. Dieser Mann hat wirklich real gelebt. Und er wird wahrscheinlich zur Zeit der Erzväter gelebt haben, als man noch älter als 200 Jahre wurde. Denn wir wissen, dass nach der Heilung, und das waren viele Jahre, und er war schon da ein erwachsener Mann mit vielen Kindern, hat er noch 140 Jahre gelebt. Also war bestimmt weit über 200 Jahre. Und das deutet alles darauf hin, dass es sich ungefähr so 1600 vor Christus abgespielt hat. Und damit ist das Buch Hiob das älteste Buch. Älter als die Erlebnisse, das, was auch in der Tora ist, denn es war vor der Tora. Es gab zur Zeit Hiob noch keine Tora. Es gab zur Zeit Hiob noch die Dinosaurier. Wenn wir lesen den Leviathan und die Kämpfe dort, diese Seeungeheuer. Ja, und auch von dem, was wir so aus seinem Umfeld wissen, es war ein sogenanntes Hauspriestertum. Wir lesen in Hiob Kapitel 1, dass als die Söhne und die Töchter dort feierten, da hat er geopfert als Hauspriester. Früh am Morgen lesen wir in Kapitel 1, Vers 5, früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob all die Tage nach den Gastmählern. Sieh mal, auch dort war die Welt ja schon durch den Sündenfall gezeichnet. Die Bibel berichtet, dass er rechtschaffen war, dass er redlich, lauter, aufrichtig und gottesfürchtig war. Und er mied das Böse. Hiob war ein Mann, der in einer gottlosen Welt leuchtete. Und das möchte ich dir mitgeben, lieber Bruder und liebe Schwester. Egal in welcher Not du steckst, Gott kann durch dich leuchten. Und dann kommt etwas, was in diesem Buch Hiob so gewaltig beschrieben wird. In dem Buch Hiob reißt Gott den Vorhang zur Seite und wir bekommen Einblicke in die unsichtbare Welt. Ansonsten verbietet die Bibel das. Gott will nicht, dass wir Kontakt aufnehmen, außer nur mit ihm selbst. Wir sollen nicht mit Engeln reden, auch nicht mit Verstorbenen. Und heutzutage, weil der Mensch weiß innerlich, es gibt mehr als seine fünf Sinne. Ich sage immer, es gibt den sechsten Sinn und das ist die Suche und die Verbindung mit etwas, was über uns steht, Gott. Und weil der Mensch das, die Ewigkeit ins Herz gelegt bekommt, weiß er seit dem Sündenfall, mir fehlt etwas. Und deswegen haben heutzutage okkulte Dinge Hochkonjunktur. Die Leute sehen sich, weil sie wissen, es gibt mehr als in dieser Welt. Und die Gefahr ist, dass der Satan das schamlos ausnutzt und Leute massenweise verführt. Es gibt in der Esoterik, in der okkulten Szene immer mehr Zuwachs. Leute gehen zu Wahrsagern und wollen wissen, was passiert nach dem Tod und Totenbeschwörung in den Kindern, für euch als Teenies auch. Ich kriege das bestimmt mit in der Schule. Es gibt Filme, die das alles verharmlosen. Und Gott sagt, mach es nicht. Mach es nicht. Aber die Bibel gibt uns hier einen Bericht, in dem Gott selbst mal den Vorhang zur Seite zieht. Und dann lesen wir etwas, was einen vielleicht auch ein bisschen Angst macht. Da steht in Vers 6 in Kapitel 1, und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Die Söhne Gottes, damit sind hier die Engel gemeint. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Allein das schon ist ja unglaublich. Wir wissen, dass Satan ein geschaffener Engel war, Luzifer, Lichtträger, er war einer der höchsten Engel. Er ist gefallen, weil er sich und die Dämonen sich gegen Gott aufgelehnt haben. Aber wir wissen aus der Bibel, hier im Buch Hiob und später in der Offenbarung 11, dass er noch Zutritt hat, um uns zu verklagen. Auch heute noch. Und wir müssen uns vorstellen, da sind die Lichtengel Gottes, da ist Gott selbst. Und der Satan ist so dreist, dass er vor dem Thron Gottes erscheint. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Dieser Bericht ist nach dem Sündenfall. Und Gott lässt es zu. Und hier fängt unser Gehirn schon an abzuschalten. Hier kommen schon die ersten Warum-Fragen. Warum lässt Gott den denn überhaupt noch dazu? Warum darf der sich so frech dorthin stellen und Fragen stellen über uns? Und hier fangen wir schon an Gott, an unsere Grenze zu kommen, wer Gott wirklich ist. Gott ist so souverän, dass er kein Problem hat, selbst wenn Satan sich da aufspielt. Weil Gott so eine Macht hat, dass er den Feind völlig abgeleuchtet hat. Und das möchte ich dir heute auch mitgeben. Egal in welcher Anfechtung du steckst, Jesus hat alles unter Kontrolle. Und auch wenn der Satan dich angreifen darf, möchte ich dir das heute so sagen. Jesus hat alles unter Kontrolle in dein Leben. Und dann steht hier etwas, was mich noch mehr verwundert. Und der Herr sprach zum Satan. Also Gott ergreift die Initiative. Und er fragt den Satan, woher kommst du? Wusste das Gott nicht? Natürlich. Aber er fragt ihn. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und von Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, und jetzt kommt das Unglaubliche. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der stellt Gott, den Satan, die Frage, hast du aufgepasst auf Hiob? Und spätestens da verstehen wir Gott gar nicht mehr. Herr, ich bin doch dein Kind. Ich bin doch dein Kind. Du passt doch auf mich auf. Merken wir, dass Gott ganz andere Dimensionen hat. Am Ende meiner Predigt, nachher werdet ihr dieses noch viel besser verstehen, warum Gott diese Frage stellt. Hier ist etwas Unglaubliches. Und dann steht hier, und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsherum umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke doch nur jedoch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Schon ziemlich dreist, oder? Und wisst ihr, was der Herr sprach? Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Wie bitte? Herr Jesus, ich bin doch in deiner Hand. Alles, was er hat, ist jetzt in des Teufels Hand. Alles, was er hat, sagt Gott, ist jetzt in deiner Hand. Da sprach der Herr zum Satan, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Und dann wisst ihr das, was passiert. Er verliert an einem Tag seine ganzen Kinder, seinen ganzen Reichtum und alles geht im Bach unter. So, und jetzt können wir uns vorstellen, dieser gottesfürchtige Mann, das sagt Gott über ihn. Also wir machen uns hier selbst fromm. Aber hier redet Gott über einen Menschen, dass er fromm und gottesfürchtig und lauter ist und aufrichtig. Und ausgerechnet diesen Menschen überlässt Gott den Angriffen des Feindes. Geschwister, und das ist etwas, was uns in Leid kaputt macht. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal vielleicht in deiner Not geweint hast und hast das Gefühl gehabt, Herr, du hast mich verlassen. Wieso hat die Krankheit oder der Tod oder die Not so viel Macht in mein Leben? Du hast mir doch versprochen, dass du bei mir bist. Du bist doch der Heiland, der alles heil machen kann. Und dann lädt man mit Gott. Und dann kriegst du in deiner Krebstherapie oder andere schwere Krankheiten einen Hammer nach den anderen. Dann schaffst du gerade noch mit Hängung wirken deine Chemo, wie unser Maiko. Und dann kommen die Nebenwirkungen, dass plötzlich die Knochen brechen. Und du stellst dir die Frage, warum, Herr? Langt das nicht? Langt die Chemo nicht? Langt das nicht, dass man schon dort nur noch sowieso ein Häufchen Elend ist? Muss das jetzt auch noch kommen? Geschwister, und das sind die Dinge, die passieren, gesteuert in der unsichtbaren Welt. Und eins darfst du wissen, dein ganzes Leben geht es nur darum, dass Gott durch dein Leben beweisen will, dass es ihn gibt. Und Gott weiß, was er dir zumutet. Gott wusste auch, was er Hiob zumutet, auch wenn wir das menschlich nicht verstehen können. Wisst ihr, der verliert auf einen Schlag seine ganzen Kinder, seinen ganzen Besitz. Müssen wir uns mal vorstellen. Und da sagt er, mit nichts bin ich auf die Welt gekommen und mit nichts kehre ich zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bei alledem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Geschwister, wir müssen wissen, es gab noch keine Tora. Gott hatte sich zu seiner Zeit noch nicht so offenbart wie bei Abraham und bei anderen Menschen und bei Mose. Wir haben die Bibel, wo wir nachschlagen können. Jesus haben wir schon kennenlernen dürfen. Das war da alles noch nicht. Was für ein Glaubensmann. Wir wissen, woher der Satan kommt und wie seine Taktik ist. Das wusste Hiob alles nicht. was für ein Glauben, mit so wenig Wissen an Gott festzuhalten. Hier ist Hiob ein Bild auf unseren Herrn Jesus. Das ist menschlich nicht möglich. Das ist menschlich absolut unmöglich. Aber wisst ihr, was wir hier feststellen? Gott verrechnet sich nicht. Auch wenn wir der Meinung sind, Herr, doch, da hast du dich jetzt verrechnet. Das ist jetzt zu viel. Gott kennt bis auf den Gramm genau jede Last, die er auf dich legt. Und auch wenn du und ich manchmal denken, Herr, nicht nur Gramm, sondern Kilo der Not und des Elends sind jetzt zu viel, dann wird Gott sagen, mein Kind, ich verstehe dich. Aber der Tag kommt, da guckst du in meine Augen und dann werde ich dir sagen, guck mal, deswegen war's. Und dann werden wir auf unsere Knie fallen und dann werden wir sagen, Herr, du hast alles richtig gemacht. Aber diesen Tag, der findet nicht auf dieser Erde statt. Hier müssen wir als Christen und als Gläubige durch manche Fragezeichen. Aber ich möchte euch heute mitnehmen. In dieser unsichtbaren Welt gibt es einen Kampf. Satan hat einen Hass gegen Gott und gegen alles, was Gott gehört. Sieh mal, und wenn du in so eine Not kommst, in Bedrohung, dann denken wir, jetzt straft mich Gott. Und genau das Gegenteil passiert. Das können wir aus dem Buch Hiob erleben. Je größer deine Not, desto mehr will dich Gott läutern, reinigen, heiligen. Und er will dich von alles freimachen, dass du nur noch ganz für ihn da bist. Das Endresultat wissen wir, aber den Weg dorthin zu gehen, der ist oft schwer. Geschwister, dann passiert wieder etwas. Es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden, und auch der Satan kommt in ihrer Mitte, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und dann geht's wieder los. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Gott selbst sagt, es gibt keinen wie ihn auf Erden. Ein Mann, rechtschaffen, redlich, aufrichtig, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und merkt euch das, zu dieser Zeit, als Hiob lebte, hatte man eine bestimmte Gottesvorstellung. Wenn ich gesund bin und reich bin und alles gut läuft, dann segnet mich Gott. Und wenn ich krank bin und ich in Not komme und in Schwierigkeiten, dann habe ich irgendwas Böses angestellt. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, dieses Denken ist heute noch ganz aktuell. Auf Penna mehr als hinten, ne? Jetzt straft mich Gott wieder. Nein. Und das ist das größte Problem in unserem Leid. Wir sind der Meinung, wenn irgendwo das Leid kommt oder Not oder so, dann haben wir irgendwo gewaltig viel missgebaut. Und Gott sagt, nein, gerade weil du im Glauben lebst, wirst du da durchgehen müssen. Und ich möchte euch das heute so sagen, dann steht das, und dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen. Vers 3. Gott selbst sagt, es gab keinen Grund, Hiob mit Krankheit zu belasten und das zu machen. Wisst ihr, und dieser arme Hiob, der ist darunter fast kaputt gegangen. Weil der Hiob, der war am Anfang der Meinung, ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan, Herr. Und wenn ihr die Kapitel liest, was er alles gemacht hat, sah ich einen, der nicht bekleidet war, habe ich ihn bekleidet. Sah ich Not, habe ich geholfen. Ich habe nichts gemacht, Herr. Ist das nicht manchmal so die Frage, die du auch stellst? Du gehst mit Gott und dann willst du ganze Sachen machen und dann kriegst du einen Schlag nach dem anderen. Und dann verstehst du das manchmal nicht. Dann sagst du, Herr, aber ich will dir doch folgen. Aber ich habe das Gefühl, dass du einfach reinschlägst in mein Leben und alles kaputt machst. Ich verstehe das nicht. Sieh mal, und das sind diese Kämpfe, die in der unsichtbaren Welt sind. Alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Strecke jedoch nur einmal seine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er dir nicht ins Gesicht flucht. Also plötzlich hat Satan eine Strategie und er sagt, naja, so alles wird der Mensch geben, aber wenn es um seine Gesundheit geht, dann wirst du mal sehen, wie er abhaut. Und dann sagt Gott etwas Unglaubliches. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, es ist in deiner Hand, schon wieder. Und dann sagt er, nur schone sein Leben. Das heißt, Satan darf bestimmte Dinge mit uns machen, aber an unserer Seele darf er nicht mehr ran. Schon damals nicht. Und jetzt durch Jesus noch weniger. Aber er darf uns antasten. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel und er nahm eine Tonschärpe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit, fluche Gott und stirb. Und er sagte zu ihr, wie eine der Törin redest du, auch du, das Gute nehmen wir von Gott an, da sollen wir das Böse nicht auch annehmen, bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Was für ein Mann. Müsst ihr euch mal das Bild vorstellen. Davor ein Mann in der Blüte seines Lebens. Tolle Gewänder damals, er war ein reicher Mann. Und plötzlich gezeichnet vom Tod. Haben wir selbst auch in unserer Mitte Geschwister, die durch die Krankheit entstellt sind. Und dann stellt man sich manchmal die Frage, ja, das sind doch deine Kinder. Das kann doch jetzt nicht sein, dass du den Bruder und die Schwester das so leiden lässt. Sieh mal, es muss nicht sein, aber es kann manchmal sein, dass wir auch krank werden oder durch Not gehen und der Satan greift uns damit an. Aber, und das möchte ich dir sagen, egal was in deinem Leben passiert, der Herr hat immer das Heft in seiner Hand. Und der Satan darf nicht alles. Und wenn Gott es zulässt, dass du durch Krankheit gehen musst, durch Not und durch Schwierigkeiten, dann hat Gott immer ein Ziel damit für dein Leben. Und wisst ihr, was das Höchste ist? Der Satan war ja der Meinung, ja, wenn es den Gläubigen gut geht, dann ist alles gut. Aber greif mal ein. Und jetzt wollen wir mal ganz ehrlich sein. Wie manches Mal wünschen wir uns in der Not und in der Elend und in der Krankheit oder in andere Dinge, dass es anders wird in unserem Leben. Aber wenn wir jetzt ehrlich sind, wo ist dir Gott am nächsten gewesen in dein Leben? Waren es nicht die dunklen Stunden, wo du nichts mehr gesehen hast, wo du vielleicht gar nicht mehr beten konntest? Wann warst du am dankbarsten? War es nicht da, dass du so gerade noch mal dem Tode von der Schippe gesprungen bist? Hast du da nicht gemerkt, dass Gott alles im Griff hat in dein Leben? Simon, und das ist hier für uns ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Hiob, dieser arme Kerl, der hat dann in dieser Not auch eine Frau, ich will die Frau nicht verurteilen. Ich kann die Frau verstehen, dass sie sagt, lieber Mann, wir haben alles verloren. Ich habe meine ganzen Kinder verloren. Versetzt euch mal in das Herz dieser Mutter. Die hatte 10 Kinder. Und sie hat alle 10 zu Grabe tragen müssen. Ich wünsche uns von Herzen, dass keins unserer Kinder vor uns geht. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Diese arme Frau musste alle Kinder vor sich gehen lassen. Und dann ist er ganz allein. Wisst ihr, was ein großer Segen ist, wenn du in deiner Not eine intakte Familie hast? Wenn du als Frau einen Mann hast, der mit dir durch diese Wüste geht. Oder umgekehrt, wenn du als Mann, eine Frau hast, die mit dir durch die Wüste geht und Kinder vielleicht noch, die dir helfen. In den letzten Wochen, wo es mir nicht so berauschend geht, ist mir das ein ganz großer Reichtum. Meine Frau, meine beiden Kinder. Ihr auch als Gemeinde. Aber besonders auch meine Frau, meine beiden Kinder. Das ist für mich nicht selbstverständlich, dass ich Kinder habe, die wissen, dass ich gesundheitlich nicht unbedingt der Fitteste bin. Aber die das annehmen aus Gottes Hand. In meiner Gegenwart hat mein Junge und mein Mädchen bis jetzt noch nicht ein einziges Mal irgendwie Gott angeklagt. Das finde ich so schön. Das sind für mich nicht selbstverständlich, dass sie hier sitzen und hören zu sind weiter mit Jesus unterwegs. Meine Frau hilft mir, da durchzugehen. Die könnte auch anders reagieren. Aber sie nimmt das an und geht mit mir diesen Schritt durch. Und das ist ein ganz großes Geschenk vom Herrn. Gesegnet ist der Mann und die Frau, die in solchen Leiden und Nöten nicht alleine sind. Und wisst ihr, ich muss jetzt so gerade denken, jetzt verstehe ich immer besser, das gibt mir der Heilige Geist jetzt so innerlich ein, warum wir uns so besonders für Witwen und Waisen einsetzen sollen. Wenn eine Frau alleine ist, wir haben hier auch Frauen, die sind alleine. Die haben keine Schulter, wo sie sich anlehnen können. Die haben keinen, der sie mal in den Arm nimmt und sagt, das schaffen wir. Aber das dürfen wir. Und das sollen wir tun. Dafür sind wir als Brüder und Schwestern da, diese Menschen zu begleiten, hinzugehen, zu sagen, du bist nicht allein, ich bin für dich da. Und ich bete jetzt mit dir. Ich glaube, dass das ein besonderer Segen auch ist. Und ich möchte euch, Geschwister, die ihr allein in eurer Ehe steht, sagen, Gott wird sich besonders um euch kümmern. Er hat das versprochen. Er hat gesagt, ich werde mich kümmern um die Waisen und die Witwen, die alleine sind. Ich bin da. Und vielleicht will sich Gott in euer Leben neu offenbaren. Ich möchte euch Mut machen, so zu beten. Herr, du weißt, dass mein Mann nicht mehr da ist. Oder umgekehrt, meine Frau nicht mehr da ist. Für den Mann das Gebet. Aber dass man dann zu Gott beten darf, Herr, jetzt nimm du die Position ein. Werde du mein Ein und Alles. Und dann werdet ihr vielleicht Jesus ganz neu kennenlernen. Und dann kommt etwas, was dort auch passiert. Dieser Mann liegt dort, ein fürchterliches Bild des Elends. Und dann kommen seine Freunde. Wohl den Menschen, der Freunde hat, wenn es ihm dreckig geht. Was für eine Kraft gibt einem das, wenn man nicht alleine ist, oder? Ist das nicht herrlich? Wir sollten Gott ganz neu dafür danken, dass wir in unseren Elend nicht alleine sind, dass Menschen da sind. Und diese Freunde tun den besten Dienst am Anfang. Keine schlauen Reden, keine frommen Floskeln, sondern sie sitzen neben ihm . Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und zerrissen ein jeder sein Obergemach und streuten Staub himmelwärts auf ihre Häupter. Und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Kennst du das? Kennst du das, dass das Leid und die Not dir die Sprache wegnehmen, dass du nicht mehr, dass du keine Worte mehr findest. Mir ist das in meinem Leben ein paar Mal auch so gegangen, wo mein Schwager so schlimm dort war, an seinem Krankenbett. Da fielen dir manchmal die Worte. Als ich Maiko so leiden sah, ich habe das live miterlebt, Bluttransfusion kam hier rein und da wieder raus. Was willst du denn da noch sagen? Wisst ihr, was ganz wichtig ist, dass wir aufpassen, was wir reden, wenn Menschen am Boden liegen. Manchmal ist es besser, nichts zu sagen. Manchmal ist es besser, einfach nur da zu sein. Ich habe manches Mal in meinem Leben auch zu viel geredet. Und manchmal war ich geistlich auch ein Klugscheißer. Man kann leicht sprechen, wenn man selbst nicht betroffen ist. Je älter ich werde, vielleicht hängt das auch zu tun, dass man auch ein bisschen älter wird und man erlebt auch mehr Nöte und man erlebt auch selbst seine eigene Not mit sich selbst. Kennst du das? Und dann wird man klein vor Gott. Dann redet man nicht mehr von oben, über die Menschen weg. Dann merkst du, was für ein Versager wir alle sind. Und ich glaube, dass der Herr uns da haben will. Weißt du, ich glaube, dass nur der Mitgefühl mit denen am Boden hat, der selbst oft am Boden lag. Und das merken Menschen. Ich glaube, dass die beste Seelsorge schweigende Seelsorge ist. Einfach da zu sein. Und wisst ihr, dann passiert etwas in Hiob. Für uns ist er jetzt ein Hero und wir denken, der Mann hat alles aus Gottes Hand genommen. Mm-mm. Hiob hat 42 Kapitel, Geschwister. Jetzt gibt Kapitel 3. Danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag. Kapitel 3. Und Hiob begann und sagte, vergehen, verloren gegangen, umkommen soll der Tag, an dem ich auf die Welt kam, indem man sagte, Hiob ist auf die Welt gekommen. Jetzt bricht es ein. Kennt ihr das auch? Manchmal kann man bis zu einem gewissen Punkt tragen. Und dann kommt der Punkt, wo man zusammenbricht. Und ich finde das so schön, dass Gott das hier aufschreiben lässt. Wenn Kapitel 3 nicht da wäre, dann würde ich sagen, Herr, dann kannst du mit mir nichts anfangen. Ich kann nicht immer sagen, gelobt sei der Herr für alles, was du in mein Leben an Schlechtes oder an Leid und Not und Krankheit zulässt. Kann ich nicht. Dann ist die Bibel für mich nichts. Aber das liebe ich an Gott, dass die größten Glaubenshelden genau solche Versager waren wie du und wie ich. Und auch hier bricht Hiob ein. Und er sagt, Herr, ich möchte gar nicht mehr leben. Was ist das Leben? Und wenn ihr dann zuhört, mir ist es so gegangen, da bleibt manches Auge nicht trocken. Und dann gibt's ja viele Reden. Hiob redet, seine Freunde reden. Und es geht immer darum, und das müssen wir verstehen in dem Buch Hiob, die Freunde wollen sagen, wenn du so gestraft wirst, wenn du so elendig am Boden liegst, dann musst du gegen Gott gesündigt haben. Und Gott selbst sagt, das stimmt nicht. Und genau die Taktik nimmt Satan. Satan ist der Meinung, man wird nur dann mit Gott leben, wenn es einem gut geht. Und wenn Not und Krankheit und Elend und Schwierigkeiten kommen, dann sagen wir goodbye, Gott. Simon, und deswegen ist das so wichtig. Ich weiß nicht, in welcher Verfassung du jetzt bist. Vielleicht bist du hier reingekommen und wolltest eigentlich zu Hause bleiben, weil es dir nicht gut geht. Vielleicht kämpfst du schon die ganze Zeit mit dir selbst oder mit deinem Problem. Bruder, ich möchte dir und Schwester, ich möchte dir heute sagen, dass Jesus Christus dabei ist, seinen vollen Segen hineinzuschütten in dein Leben. Bleibe in Jesu Nähe. Laufe nicht weg. Bleib in seiner Nähe. Bleib absolut in seiner Nähe. Und sage ihm alles, was dich quält. Sage ihm ganz ehrlich, was dich quält. Als es mir am Freitag so elendig ging und ich einfach nicht auf die Beine gekommen bin, ich darf jetzt mal so ein bisschen drastisch reden, wo man dann sich nur übergeben muss und einfach nur, ich wollte einfach nur ein bisschen endlich mal schlafen. Und wenn dann der Kopf auseinanderfliegt und Migräne noch angenehm ist in so einer Situation, wo man einfach nur den Wunsch hat, Herr, ich möchte jetzt einfach nur mal eine Stunde schlafen, ich flehe dich an von ganzem Herzen, bitte. Und du betest und es passiert 6 Stunden trotzdem nichts. Wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Nur noch gewimmert vor Gott. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich schmeiß mich jetzt so, wie ich bin, in deiner Nähe. Und ich bleibe in deiner Nähe. Und wenn mein Kopf auseinanderfliegt und wenn sonst was passiert. Ich bleibe jetzt, ich schmeiß mich jetzt einfach völlig und ganz in deine Hände. Und wisst ihr, was ich da gemerkt habe? Die Hand Jesu. Genau da möchte ich dich haben. Abhängig. Hilflos wie ein Kind. Genau, da will ich dich haben. Und Geschwister, ich sage euch etwas. Unser Ziel ist, dass wir eines Tages Jesus ähnlich werden. Und wenn du so betest, dann nimmt Gott dich beim Wort. Und weißt du, was er tun muss? Er muss dich schleifen. Und weißt du, wie er das nur kann? Durch Not. Und deswegen ist dieses Thema Leid. Wir müssen da nicht, auch wenn wir diese Sachen wissen, wir wissen jetzt also, okay, es gibt einen Kampf in der unsichtbaren Welt. Gott will den Satan und der Welt beweisen, dass Kinder Gottes auch dann bei ihm bleiben, wenn es ihnen dreckig geht. Und der Satan will beweisen, Kinder Gottes fallen von dir weg, wenn es ihnen dreckig geht. Und das nächste Mal, wenn du so angegriffen bist, dann bitte den Herrn Jesus, Herr, nicht der Satan greift mich eigentlich an, sondern du lässt es ja zu. Du hast einen Plan. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe Angst zu verlieren, diesen Kampf. Bitte gib mir die Kraft, die ich brauche, diese Lektion zu lernen. Und dann wirst du merken, dass in deiner ganzen Not Jesus dir die Kraft geben wird. Es gibt denn unglaubliche Kämpfe. In Hiob Kapitel 10, Vers 17, da sagt Hiob, ein ständig sich ablösendes Herr kämpft gegen mich. Ein ständig sich abwechselndes Herr. Der Mann hat keine Ruhe gekriegt. Wisst ihr, was auch interessant ist? Lesen wir im Kapitel 7. Der war da nicht nur ein paar Tage drin, in dieser Not. Monate, Jahre. Und das macht uns doch kaputt, oder? So, wenn man mal so eine gewisse Zeit in Not kommt, dann, gut, dann müssen wir alle durch. Aber ist das nicht auch hast du das nicht beobachtet? Manchmal denkst du so, manche Menschen, die müssen, seitdem sie auf der Erde sind, bis zum Grab, immer, die sind nur Nöte. Bei manchen Menschen hat man das Gefühl, wieso darf denn der nicht mal ein bisschen Sonne sehen in sein Leben? Und jetzt möchte ich euch etwas sagen. Wenn wir jetzt nur auf diese Erde gucken würden, dann würden wir kaputt gehen. Und jetzt möchte ich dir was sagen. Gerade du, der du leidest, dein Lohn wartet im Himmel auf dich. Nimm das an. Nimm dein Leid an aus Gottes Hand. Lass ihn bestimmen, was er mit dir macht. Ob er dich leben lässt, ob er dich krank lässt, ob er dich gesund macht, kann er alles machen. Mir ist eins wichtig geworden in den letzten Tagen. Ich möchte Gott nicht vorschreiben, was er mit mir macht. Ich habe gesagt, Herr, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gesund werden soll oder krank bleiben soll. Ich weiß nur eins, und das sage ich dir, das meine ich ernst. Ich möchte in der Lage sein, wo du verherrlicht wirst. Und wenn das durch die Krankheit ist, dann lass mich krank bleiben. Wenn ich jetzt gesund werde und dir dadurch wieder aus der Schule laufe, halte bitte die Gesundheit auf. Dann lass mich lieber so. Das ist wirklich mein Wunsch. Mein sehnlichster Wunsch ist einfach, eines Tages vor Jesus zu stehen und ihn keine Schande zu bereiten. Mir ist in den letzten Tagen immer wieder das Bild vom Kreuz groß geworden. Wie hat unser Heiland gelitten? Ich habe mir so gedacht, das Gesicht, das so schön war, das nie gesündigt hat. Man hat ihn geboxt. Man hat ihn entstellt. Bis zur Unkenntlichkeit. Und warum hing er dort? Hebräer 12. Da steht, er schaute auf den Lohn. Wisst ihr, Jesus blieb am Kreuz, weil er wusste, Vater, egal durch was ich hier durchgehe, mein Herzenswunsch ist es, vor dir zu treten und zu sagen, Vater, ich habe alles erfüllt. Und vielleicht ist das der Wendepunkt in deinem Leid. Ich will damit nicht sagen, dass du jetzt durch bist, dass du sagst, okay, ich habe die Predigt gehört, jetzt wird's alles leichter. Nein, Geschwister, unser Leben, Paulus sagt das in der Apostelgeschichte, jeder, der fromm und gerecht leben will, muss durch Leid, durch Trübsal gehen. Manchmal fällt uns das leichter und manchmal haben wir das Gefühl, wir kommen nicht weiter, wir packen das nicht mehr. So ging es auch Hiob, ein ständig sich abwechselndes Herr. Aber wisst ihr, was dann in Hiob auch ist? Und das ist gewaltig. finde ich zumindest. In Hiob steht dann etwas, was ein wunderbarer Satz in, ich liebe diesen Vers, Vers 21. Da sagt dieser Mann, zu Gott blickt mein Auge mit Tränen auf. Zu Gott blickt mein Auge mit Tränen auf. In deinem Leben gibt es bestimmt irgendwelche Menschen, die dir irgendwo ein Vorbild waren. Ich hoffe, dass Gott in dein Leben auch Glaubensmenschen geschickt hat. Vielleicht war es deine eigene Mama, dein eigener Vater, ich weiß nicht wer. Wenn ich in mein Leben zurück mich erinnere, dann ist interessant, erinnere mich nur an Menschen, die durch viel Not gegangen sind. Die haben mein Leben geprägt. Alte Geschwister aus der Hütte Geborgenheit, die es manchmal ganz dreckig ging. Maiko, seine Mama, die haben sie dann mit so einem Sauerstoffzelt da reingebracht. Und ich habe manchmal gesagt, Bibi Mutzer, euch geht's gar nicht gut. Och, sagt sie, mein Junge, ich bin hier unter Gottes Wort und der Herr weiß um alles. Und ich war kurz davor zu überlegen, setze ich mich jetzt in die Bahn und fahre zur Hütte? Konnte wunderbar Luft kriegen und alles. Und diese Menschen haben mich geprägt. Es waren nicht die Überflieger. Es waren die Menschen, die festgehalten haben, wo der Gegenwind groß wurde. Und wisst ihr, was dann noch da steht? In Hiob 19, Vers 25, da sagt Hiob, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser, wörtlich mein Fürsprecher, mein Anwalt. Also Hiob, das konnte er gar nicht wissen. Er wusste ja nicht, dass Jesus unser Fürsprecher ist. Das war noch viel, viel vor. Hiob war davon überzeugt, es gibt einen oben, der für ihn eintritt. Das ist unglaublich. Was sagt uns das? Und jetzt merkt ihr etwas. Derjenige, der in den Proben Gottes bleibt, erfährt Geheimnisse Gottes. Derjenige, der in den Proben Gottes treu bleibt, den offenbart Gott Geheimnisse. Manchmal habt ihr euch vielleicht auch gewundert, warum haben andere Menschen so eine besondere Beziehung zum Herrn Jesus? Genau darum. Weil sie im Feuerofen des Leides bei ihren Herrn bleiben wollen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann geht es weiter. Die Freunde, die sind der Meinung, du musst irgendwo gesündigt haben. Die ganze Zeit geht es so. Der arme Kerl, der Hiob, muss sich immer, immer wieder rechtfertigen. Und das geht die ganze Zeit so. Eigentlich kaum etwas, was sie ihm nicht vorwürfen und andere Dinge. Der Satan ist der Meinung, wenn Leid kommt, haut der Mensch von Gott ab. Und Geschwister, es ist eine große Gnade, dass wenn Menschen in großes Leid kommen, dass sie beim Herrn bleiben. Es gibt auch manche, die sind durch das Leid so verbittert geworden. Und bitte vorsichtig mit deinem Urteil. Ich kenne Menschen, die haben mir erzählt, Christian, mein Herz brannte auch mal für Jesus. Mein Ziel war das auch mal, Jesus über alles zu lieben und ihm nachzufolgen. Und dann ist mein Mann gestorben an einer fürchterlichen Krankheit. Dann ist mein erstes Kind gestorben. Und dann zum Schluss auch noch mein letztes Kind. Wo ist Gott eigentlich? Wisst ihr, wir sollten nie stolz sein, wenn wir durch Leid, durch die Gnade Gottes bei Gott bleiben durften. Und ich sage euch das, das ist nicht dein Verdienst und auch schon gar nicht meiner. Es ist die Gnade Gottes, die uns in seiner Nähe gehalten hat. Jemand hat mal gesagt, dasselbe Feuer, was die Kerze zum Schmelzen bringt, erhärtet den Ton. Damit wollte er sagen, es kann sein, dass durch das Leid dein Herz weich wird und du dich Gott völlig hingibst. Es kann aber auch passieren, dass du bitter wirst gegen Gott. Und ich möchte dir heute Abend etwas sagen. Hiob hat 42 Kapitel. Und liest euch mal die anderen Kapitel alle durch. Wie bedingungslos ehrlich er mit Gott redet. Wisst ihr, was der Hiob auch mal gesagt hat? Herr, lass mich einfach nur in Ruhe. Lass mich einfach nur in Ruhe. Und wisst ihr, die Freunde kommen und reden und reden und reden. Und dann passiert etwas, was das Allerwichtigste ist. Es hat 37 Kapitel gebraucht. Gott redet nicht. Und Geschwister, ist das nicht das Schlimmste in unserem Leben? Wenn wir im Leid und in der Not Gottes Reden nicht mehr hören, dann haben wir manchmal das Gefühl, Herr, du hast mich vergessen. Du hast mich einfach vergessen. Ich lese zwar die Bibel, aber ich die lese oder die Linde rauscht. Kennt ihr das? Kennt ihr das, dass man das Gefühl hat, Herr, wo bist du eigentlich? Wo bist du jetzt? Ich weiß gar nicht, hast du mich noch lieb? Notierst du noch was von mir? Denkst du an mich? Ich sehe und fühle und ich weiß gar nichts mehr. Lieber Bruder, liebe Schwester, deswegen lege ich heute Hiob aus. 37 Kapitel ist Gott ruhig. Aber, alle 37 Kapitel hat Gott genau zugehört. Genau zugesehen. Und Gott wusste, ab den 38. Kapitel komme ich. Und ich möchte das dir heute sagen, lieber Bruder, liebe Schwester. Vielleicht bist du kurz davor aufzugeben. Mach es nicht. Vielleicht ist Gott ganz kurz davor zu sagen, jetzt rede ich wieder mit dir. Und wisst ihr, was dann passiert? Ich bin ganz ehrlich, ich hätte jetzt gedacht, dass Gott sagt, also pass mal auf, Hiob, den Tag zu verwünschen, wo ich dich geschaffen hat, das geht schon mal gar nicht. Zu mir zu sagen, ich soll aus deinem Leben abhauen, das geht schon mal gar nicht. Und wisst ihr, dann schlage ich Kapitel 38 auf und ich höre nicht ein Wort von diesen Dingen. Was will uns die Bibel damit sagen? Und das darf ein Trost für dich sein. Du darfst Gott alles hinlegen. Nicht nur die frommen Worte, sondern auch deine Verbitterung, dein Hass, dein Groll, dein Nichtverstehen. Du darfst ihn alles hinschmeißen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Gott ist nicht beleidigt. Das ist doch unglaublich, was für ein Herz für dich schlägt. Für dich schlägt das größte Herz, was es gibt. Das schlägt für dich ganz persönlich. 24 Stunden. Und wisst ihr, was dann passiert? Gottes Seelsorge. Gott stellt Hiob Fragen. Das erste. Kannst du die Schöpfung begreifen, Hiob? Hiob, und Gott sagt, wo warst du, als ich die Erde gründete, als ich die Morgenstunde mit deiner jubelten und so. Und Hiob sitzt da. Und merkt plötzlich, Gott ist so groß. Seine Macht ist so groß. Und er hört zu. Und Gott sagt, antworte Hiob. Gott redet das erste Mal und dann ist Gott ist ja ein Gentleman. Ne? Und sagt Gott, und Hiob, bist du dran? Und wisst ihr, was Hiob macht? Kapitel 40. Da antwortete Hiob den Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nicht wieder tun. Und er bleibt ruhig vor Gott. Merkt es dir, der Anfang jeder Heilung auch jeder geistlichen Heilung in dein Leben, ist, wenn du kapierst, dass Gott Gott ist. Gott hat dich in seiner Hand, aber du niemals ihn. Gott hat eine ganz andere Dimension. Das musst du Hiob erkennen. Und er sagt, Herr, ich bin nicht würdig zu reden. Red du mal weiter. Und sagt Gott, mach ich. Aber jetzt haut ihn die Dinger vom Kopf, oder? Die zweite Frage. Kannst du die Schöpfung beherrschen, Hiob? Hast du das in der Hand? Kannst du der Sonne sagen, sie darf bis dahin gehen und dem Mond bis dahin? Plötzlich merkt Hiob, Mann, Gott ist zu groß. Gott redet, redet, redet. Keine Anklage, kein Ohr ziehen. Und dann hat Gott ausgeredet. 41. Kapitel. Und dann ist interessant. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch, ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Gott hat nicht ein einziges Mal gesagt, tu Buße. Aber als Hiob kapiert, wer Gott ist, tut er von ganz alleine Buße. Und das ist die Buße, die Gott will. Gott möchte nicht, dass du aus Zwang Buße tust, sondern Gott offenbart sich dir in seiner Größe und Herrlichkeit, dass du kapitulierst und vor ihm niedersinkst. Und wisst ihr, was dann passiert? Und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, den Themite. Interessant ist, dass Gott nicht mit Hiob spricht. Oder? Wir würden doch jetzt erwarten, dass Gott mit Hiob spricht. Macht er nicht. Er geht zu den Themiter dorthin. Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht über mich nichts Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Jetzt stellt sich Gott endlich, nach 42 Kapiteln sichtbar auf die Seite Hiobs und sagt, der Hiob hat die ganze Zeit recht gehabt. Könnt ihr euch vorstellen, was in sein kleines Herz vorging? So ist Gott. Und nun nehmt euch 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur ihn will ich annehmen, damit ich euch nicht Schlimmeres antue. Denn ihr habt über mich nichts Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Jetzt müssen wir uns vorstellen. Jahre sind vergangen. Hiob war der Meinung, ich habe nichts getan. Er hat recht gehabt. Aber er musste jahrelang damit leben. Oder habe ich vielleicht doch etwas verkehrt gemacht? Ich weiß nicht, wie lange du auf Hilfe wartest. Aber der Tag wird kommen. Vielleicht auch schon auf dieser Erde, wo Gott alles klarstellen wird. Weißt du, was ganz wichtig ist? Du musst dir bewusst sein, dass über dir jemand ist, der alles unter Kontrolle hat. Ich war heute Morgen mit Lieschen und mit Gitano auf diesen Jubiläumstreff auf den Diebsteifriedhof. Und wenn man da so auf dem Friedhof ist, ist schon eine andere Atmosphäre. Da stand ein Schild, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde, von Mose, Zahl 90. Und ich saß mit Gitano da und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und als wir so vor den Gräbern waren, da war nur ein kleiner Weg und dann hat man nur noch Bäume gesehen, kein Weg mehr. Und dann habe ich ihm versucht, ein Bild mitzugeben. Ich habe gesagt, Gitano, manchmal ist es in unserem Leben, dass wir keinen Weg sehen. Vor uns sind nur noch Bäume, wir wissen nicht, wo wir hingehen sollen. Aber merkt ihr, oben, mit einem Hubschrauber siehst du jeden Weg, wo er lang geht. Und so ist es in deinem Leben. Vielleicht stehst du momentan durch Not, durch Bedrängnis, durch Leid und Schwierigkeiten und du siehst vor lauter Bäume den Weg nicht mehr. Das mag sein. Übrigens wird das immer so sein, wenn Gott deinen Glauben prüfen wird. Gott wird dich immer in Situationen führen, wo du menschlich sagen musst, keine Chance. Das macht Gott immer. Und dann sagt Gott, das stimmt, menschlich gesehen, aber ich bin da. Und das nächste Mal, wenn du in dein Leben das Gefühl hast, alles geht den Bach runter, ich weiß keinen Weg mehr, dann schau nach oben, über den ganzen Urwald und den ganzen Bäumen deiner Not. Da sitzt der Herr im Hubschrauber und sagt, mein Kind, ich habe alles im Griff. Ich sehe jeden einzelnen Weg auf dein Leben. Vertrau mir einfach. Vertrau mir. Und dann müssen wir einfach gehen. Wisst ihr, Glaubensleben bedeutet zu gehen, ohne zu sehen. Zu gehen, ohne zu sehen. Das ist wahrer Glaube. Und am Ende sehen wir hier, und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und da möchte ich zum Schluss nochmal drauf eingehen. Sieh mal, jetzt hat sich Gott selbst dem Hiob offenbart und hat gesagt, Hiob, deine Freunde haben die ganze Zeit Blödsinn über dich geredet. Menschlich gesehen, was hätte Hiob normal machen müssen? Ein Stock raus? Alle Freunde mal in die Kammer da rein? Und dann mal immer drauf. Macht er aber nicht. Merkt ihr eins. Glaubensmenschen, die durch die Not und das Leid geläutert werden, zerbrochen werden, Jesu ähnlich werden, die holen nicht die Keule raus, sondern die beten. Die beten auch für die, die sie vielleicht über Jahre nur auf die Nerven gegangen sind. Glaubensmenschen, die von Gott zerbrochen worden sind, haben keine Sehnsucht nach Rache. Die haben keine Sehnsucht nach, jetzt muss ich mal beweisen, was los ist. Das interessiert die gar nicht mehr. Weißt du, wenn ein Mensch einmal vor Gott zerbrochen wird, wenn Gott einen offenbart seine Größe, dann wird der Mensch so klein. Der hat nur noch eine Sehnsucht. Herr, egal was andere mir antun, schenk, dass sie auch in deiner Nähe kommen. Die brauchen auch so einen Gott, wie du es bist. Sieh mal, und als Hiob die Fürbitte rausgeholt hat, das war die Begnadigung seiner Freunde. Und hier, merkt euch das gut, ist Hiob wieder ein Bild auf Jesus. Als Jesus am Kreuz rief, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wir merken, dass Hiob in ganz vielen Punkten auch sehr viel ähnliche Sachen hat. Und dann lesen wir in der Bibel, Hiob bekam wiederum 10, die schönsten Kinder, noch mehr Reichtum als vorher. Hiob ist letztendlich mit einem Happy End abgeschlossen. Und was will uns das sagen? Es will uns sagen, auf dieser Welt seit dem Sündenfall gibt es einen Kampf zwischen Satan und Gott um das Leben eines jeden Menschen. Die Strategie Satans ist, durch Leid und Krankheit und Not und Schwierigkeiten dafür zu sorgen und zu beweisen, dass Menschen, denen das widerstößt, dass sie sich von Gott verabschieden. Und Gott will genau das Gegenteil. Gott will einen Glauben, den nur mit dem zufrieden ist, dass Gott Gott ist. Ich sage euch mal ganz ehrlich etwas. Ich habe manchmal in meinem Glaubensleben Dinge getan, wo ich auch gerechnet habe. Wenn ich jetzt ein Bibelstudium mache, dann kriege ich den Segen des Herrn, den wollte ich haben. Und wenn ich jetzt den Zehnten gibt, dann freut sich Gott. Und in den letzten Monaten und Jahren hat sich dieser Blick völlig verändert in mein Leben. Jetzt sage ich euch noch etwas. Mir hat mal jemand gesagt, Christian, was ist, wenn das alles nicht stimmt mit Jesus? Wenn es gar kein Leben nach dem Tod gibt? Und das meine ich jetzt todernst, was ich sage. Habe ich erst überlegt, was antworte ich? Und dann habe ich das wirklich von meinem Herzen für mich so entdeckt. Und ich habe gesagt, selbst wenn es Jesus nicht geben würde, selbst wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, würde ich trotzdem diese Wege gehen, weil sie mir gut tun. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wisst ihr, wir müssen diese Perspektive in dem Leid und in der Not haben auf unsere Ewigkeit. In der Ewigkeit wird es nie mehr Leid geben. Also du kannst dich ganz beruhigen. Krankheit fehl am Platz. Beerdigungsunternehmen für alle Zeit vorbei, der Beruf. Krankenhäuser ausgelöscht. Und wisst ihr, wir müssen mit Gottes Hilfe genau an diesem Punkt mit unserem Leid und unserer Not immer wieder uns diese Blickrichtung schenken lassen. Herr, erweitere meinen Horizont. Erweitere meinen Horizont. Nicht, dass wir hier stehen bleiben, auf unser kleines Leben gucken. 70, 80, 90 Jahre und dann müssen wir trotzdem gehen. Sondern, dass wir wissen, wir gehen Richtung Heimat. Leid und Krankheit. Vielleicht hat uns das heute ein Stück weit geholfen. Diese Dinge, die wir alle nicht haben. Und gehe jetzt nicht nach Hause und denke, ich habe heute Abend eine Predigt gehört und jetzt habe ich alles kapiert. Es kann sein, dass Gott dir jetzt manches offenbart hat. Und wenn morgen der graue Alltag kommt, wir Menschen sind so vergesslich, wenn es um Gott geht. Wir können jetzt sagen, so jetzt habe ich den Glauben, der versetzt Berge. Und du kommst gleich nach Hause und dann weißt du schon wieder nicht, ja, aber ich muss morgen noch die Rechnung bezahlen. Wie soll denn das stattfinden? Und wisst ihr, was das Schöne ist? Was ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass wir immer ehrlicher vor Gott werden. Mein Gebet ist, dass Gott alles Schauspielerische, alles künstlich aufgepeppte Christsein rausschmeißt aus meinem Leben. Und dass wir ganz ehrlich werden, so wie Hiob. Dass wir nicht nur immer so fromme Sprüche bringen, wie geht's dir? Ach, mit des Herrn Hilfe geht's mir gut. Nein, sondern wenn wir jemand fragt, wie geht's mir? Mir geht's richtig dreckig. Und mit dem Bibellesen kein Interesse mehr. Mein Gebet ist, dass Gott das in unsere Gemeinde so hineinlegt, dass wir uns hier begegnen, wie es sich gehört. Ehrlich, ohne Masken. Ehrlich und ohne Masken. Möge der Herr uns segnen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wenn wir können, stehen wir auf.